Ich sehe jetzt gerade nicht so viele Kinder, aber ich habe auch leider eine schlechte Nachricht für euch. Mir hat man gesagt, dass die Kindergeschichte heute ausfällt. Eigentlich keine gute Idee. Also habe ich mir überlegt, dass ich das über den Text, über den ich sprechen möchte, in erster Linie euch erstmal erzähle. Vielleicht kennt ihr schon die Geschichte. Und zwar ist Jesus einmal unterwegs gewesen, mal wieder mit seinen Jüngern. Und plötzlich kam ein Mann auf ihn zu. Er fällt auf die Knie vor ihm und hat eine ganz, ganz dringende Frage. Ich gehe mal davon aus, dass diese Frage diesen jungen Mann wirklich, wirklich beschäftigt hat. Vielleicht hat er sogar die eine und die andere Nacht deswegen nicht schlafen können, weil die ihn so viel Sorge bereitet hat. Und er fragte Jesus: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich in den Himmel komme? Nun, so hat man früher den Lehrer angesprochen. Heute sagt er vielleicht Herr Müller oder Frau Meier. Und früher hat man den Lehrer mit Meister angesprochen. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich in den Himmel komme? Diese Frage hat ihn wirklich beschäftigt und eigentlich auch eine ziemlich wichtige Frage, wie ich das so sehe. Das sollte man schon wissen. Wie kommt man denn in den Himmel? Wie ist denn der Weg dahin? Aber andererseits finde ich, ist es auch irgendwo eine ganz kinderleichte Frage, oder? Ich denke, die Antwort kennt ihr, oder? Könnt ihr mir mal helfen? Gibt es jemand, der dazu etwas sagen kann? Wie kommt man in den Himmel? Wie macht man das? Traut sich jemand, etwas dazu zu sagen? Na, vielleicht ist die Frage doch nicht so kinderleicht. Aber Jesus fragte diesen jungen Mann: Hör mal, was hast du denn schon alles getan? Was hast du schon alles unternommen, damit du in den Himmel kommst? Und dann fragt Jesus ihn: Hast du denn deine Eltern schon geehrt? Hast du das gemacht? Du durftest nicht Ehe brechen. Du darfst nicht töten. Du darfst nicht stehlen. Du darfst nichts Falsches erzählen, also nicht lügen und keine Falschaussagen machen. Und du sollst nicht immer die Sachen von anderen Leuten haben wollen. Du darfst nicht begehren. Und deine Eltern sollst achten und ehren. Wenn es einer ganz genau nachlesen möchte, in Markus Kapitel 10, Verse 17 bis 22, lesen wir diese Begebenheit. Es fällt auf, dass es die 10 Gebote sind, nach denen Jesus diesen jungen Mann fragt. Hast du das schon alles getan? Hast du schon etwas dafür getan, um in den Himmel zu kommen? Eine Antwort, die der junge Mann ihm doch ja sehr, sehr selbstsicher auch geben kann. Ja, das habe ich von meiner Jugend an getan. Meister, das alles habe ich gehalten, von meiner Jugend an. Das war schon irgendwie immer mein Lebensmotto. Das ist schon immer das gewesen, was ich schon sehr, sehr früh angefangen habe zu lernen. Das war schon immer das, was mein Leben bestimmt hat. Diese Gebote, die du gerade aufgeführt hast, das sind Dinge, die ich schon immer getan habe. Eigentlich sticht diese Frage nach dem, was soll ich tun, für mich etwas hervor. Eigentlich möchte jeder etwas getan haben. Niemand von uns, seltsamerweise, ich weiß nicht, woran das liegt, kriegt etwas gern geschenkt, ohne etwas dafür zurückzugeben. Jeder möchte etwas dafür getan haben. Man ist sogar manchmal so eigenartig, dass man Dinge, die man geschenkt bekommen hat, sich das sogar merkt, von wem man ungefähr den Wert dieses Geschenks abschätzt. Und wenn man wirklich in diese Situation kommt, diesem Menschen etwas zurückzuschenken, dann kann man es daran etwas messen, wie viel man selber zurückgibt, damit man auf jeden Fall nicht zu wenig getan hat. Man möchte etwas doch tun, auch für sein Seelenheil. Und dieser Mensch hat wirklich viel getan. Fast schon unglaublich. Geht das überhaupt? Geht das überhaupt, dass man die 10 Gebote des Herrn einhält? Also ich habe immer angenommen, und so wird es oft gesagt, das ist unmöglich. Haben wir es hier möglicherweise mit einem Hochstapler zu tun, der sich so ein bisschen in Szene setzt? Jemand, der sich von sich mehr behauptet, wie er tatsächlich getan hat? Lass uns das mal vielleicht etwas untersuchen. Geht das? Kann man wirklich so viel tun, dass man die Gebote des Herrn erfüllt? Zu der Zeit Jesu galt ja logischerweise das Alte Testament. Alles, was von Matthäus anfängt bei uns, das Neue Testament, war noch gar nicht vorhanden. Und so lebten die Menschen, glaubten die Menschen rein nach dem Alten Testament. Und obwohl Jesus bereits wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr, vielleicht etwas mehr, schon gepredigt hat und das Wort auch ausgelegt hat, die Bergpredigt schon bereits gesprochen hat und erklärt hat, dass es nicht ausreicht, nur den Buchstaben des Gesetzes zu erfüllen, dass es mehr ist, wenn es heißt, du sollst nicht töten, dass man nicht tatsächlich jemand umbringt, sondern manchmal ist es schon die bloße Beschimpfung, jemanden etwas Böses zu wünschen oder einfach so diese Regung in den Gedanken zu haben, ich könnte dich jetzt mal. Das alleine ist schon das Töten, weil da beginnt es. Oder du sollst nicht begehren, heißt nicht nur, etwas haben zu wollen, sondern das kann schon bei der eigenen Undankbarkeit beginnen. Oder die Eltern zu ehren, zu achten. Es geht, glaube ich, fast jedem Teenager so, dass er irgendwann in diesen Moment kommt, wo er Scham empfindet für seine Eltern. Dort beginnt dieses, dass man dieses Gebot bricht. Das alles hatte Jesus zwar schon erklärt, aber das war noch nicht die Grundlage dieses jungen Mannes. Und so hat er das gelernt, die Gebote zu erfüllen. Und das ist schon eine Leistung, sich daran zu halten, sie alle zu kennen und das auch so zu erfüllen, sein ganzes Leben lang. Und das ist auch das, womit Jesus immer wieder konfrontiert worden ist, mit Menschen jener Zeit, die sehr, sehr strikt und sehr konsequent nach den Geboten Gottes gelebt haben und zusätzlich sogar noch Lebensarten und Lebensweisen entwickelt haben, damit auf keinen Fall eines auch dieser kleinsten Gebote in irgendeiner Form gebrochen wird. Und diese Menschen haben es tatsächlich geschafft. Es gab da jede Menge Menschen, die das ohne weiteres so aus dem Stegreif behaupten würden, ja, guter Meister, das habe ich von meiner Jugend an gehalten. Das habe ich mein ganzes Leben lang schon bereits getan. Ich kenne die Gebote alle auswendig und ich lebe danach. Jeden Augenblick meines Alltags erfülle ich die Gebote Mose, jeden Tag. Ich finde, das ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Das ist wirklich hoch anzurechnen. Menschen, die ihr gesamtes Leben umstellen, die ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten, ihren Alltag, ja, ihre Art zu denken und zu Dinge zu beurteilen, komplett aufgeben und sich komplett einschränken, um diese Gebote tatsächlich Wort für Wort zu erfüllen. Einer von diesen Menschen war auch der Paulus. Paulus, jemand, der auch etwas mehr Einblick uns gibt in sein damaliges Leben, das wirklich davon geprägt war, etwas für seinen Glauben zu tun, die Gebote zu erfüllen. Und wir lesen in Philipper 3, die Verse 4 bis 6. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, oder besser gesagt etwas vorweisen oder auf irgendetwas stolz sein, was er bis jetzt geleistet hat, dann sagt Paulus, ich vielmehr. Ich bin beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick, also ich bin durch und durch Jude. Ich bin durch und durch Jude. Ich bin ein Hebräer. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, also meine Glaubenszugehörigkeit. Ich bin Pharisäer. Die Gruppe der Menschen, die sich damit intensiv beschäftigt haben und die es tatsächlich geschafft haben, die Gebote zu erfüllen. Im Hinblick auf meinen Eifer aus meinem Glauben als Pharisäer heraus, ein Verfolger der Gemeinde. Man würde fast sagen, in diesen Kreisen das höchste der Gefühle an Einsatz, was man aufbringen konnte, ist, die Gegner des Gesetzes zu bekämpfen, sie zu verfolgen. Da war Paulus an der Spitze. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, untadelig. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass jemand das so selbstsicher sagen kann. Ich bin nach dem Gesetz untadelig, makellos. Du wirst an mir nichts finden, keinen Fehler. Nach dem Gesetz perfekt. Wirklich eine Leistung. Ich glaube, diese Menschen, vielleicht nicht in der Form der Pharisäer, aber die gibt es heute noch. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine und der andere Menschen, die wirklich so dieses makellose Leben führen. Die eine sehr, sehr nette Art haben, einfach tolle Menschen sind. Die sehr gewählt sprechen, die niemals irgendwelche Dummheiten daherquatschen. Die ganz genau wissen, was sie sagen. Die wissen, was sie leben, wie sie leben. Sie haben Prinzipien, sie haben Werte im Leben. Die wirken einfach fast wie Heilige. Menschen, über die man wirklich positiv nur reden kann. Ich meine, in der heutigen Zeit eine Leistung, weil man immer das Schlechte an den Menschen sucht. Aber es gibt so Menschen, da findest du kaum was. Die sind wirklich gut. Die haben wirklich viel geleistet und viel geschafft. Und dann redet man wirklich nur Gutes. Und so einer war Paulus. Und so einer war auch dieser junge Mann. Menschen, die wirklich viel geleistet haben für den Glauben. Und gegen meine Erwartung verachtet das Jesus gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir lesen in Vers 21, da gewann er ihn lieb. Solche Menschen sind wirklich liebenswürdig. Man ist gerne mit solchen Menschen zusammen, die mal nett sind, die mal ein freundliches Wort haben, die sich gewählt ausdrücken und einen nicht beschimpfen. Mit solchen Menschen ist man doch gern zusammen. Und Jesus gewann diesen Menschen lieb und verachtet ihn gar nicht. Er achtet ihn. Ich finde das wirklich toll, was er gemacht hat. Und trotzdem muss ich an dieser Stelle ein Aber einführen. Er scheint für Jesus nicht gereicht zu haben. Er hat nur eine Bitte an diesen jungen Mann. Verkaufe deine Reichtümer, gib's den Armen und folge mir nach. Verkaufe dein Reichtum, gib's den Armen und folge mir nach. Nun, ich denke nicht, dass Jesus diesen Mann in den Ruin stürzen wollte. Er wollte nicht, dass dieser Mensch bettelarm wird. Das kann ich mir kaum vorstellen. Weil Reichtum im Alten Testament als Segen Gottes verstanden worden ist. Wenn man zum Beispiel Abraham betrachtet, der sehr reich war und ein Mann des Glaubens genannt wird. Jesus wollte nicht, dass ihr arm wird. Jesus wollte, dass ihr ihm nachfolgt. Sein Vertrauen nicht auf sein Geld setzt, sondern auf Christus, auf Jesus. Er scheint nicht ausreichend zu sein, gewisse Sicherheiten im Leben zu haben, auf die man zurückgreift, die einem auch Sicherheit verschaffen. Das scheint nicht auszureichen. Der Paulus hatte das auch begriffen, weil er auch irgendwann an diesem Punkt stand, sich da entscheiden zu müssen. Gebe ich alles auf, was ich bis jetzt für wichtig und wertvoll gehalten habe, oder behalte ich meinen Lebensstil bei? Dieser junge Mann, der war dazu nicht bereit übrigens, der ging selber auch sehr traurig von Jesus weg, er war nicht bereit, seine Habe aufzugeben. Paulus dagegen schreibt in Philipper weiter: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Dankeschön. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Alles, was ich bis jetzt mir aufgebaut habe, von meiner Jugend an, die Dinge, worauf ich stolz bin, die mir Sicherheit und Stabilität vermittelt haben, die meinen Glauben gestärkt haben und meinen Alltag bestimmt haben, gebe ich auf um Christi willen. Und ich achte es für Dreck, sagt er, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, nicht aufgrund dessen, was ich geschafft habe, sondern meine Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben heraus, und zwar aus dem Glauben an eine Person, nicht an eine Leistung, sondern an eine Person. Für mich persönlich ist es etwas beruhigend, dass die Tatsache, gerettet zu werden, nicht von meinen Leistungen abhängig ist. Menschen, die sehr, sehr konsequent sein können, die nach ganz starren auch Lebensprinzipien leben können, die sehr selbstdiszipliniert sind, für die wird es vielleicht leichter fallen im Leben, ihr Leben so umzustellen, dass sie tatsächlich diese Gebote nach dem Alten Testament erfüllen könnten. Aber das würde nicht auf alle Menschen zutreffen. Und so würden wir wahrscheinlich, die meisten von uns, kläglich scheitern. Aber die Gerechtigkeit kommt von einer Person, nicht von meiner Leistung. Es geht nicht darum, was ich alles geschafft habe, was ich getan habe. Auf die Frage, was soll ich tun, um in den Himmel zu kommen? Eigentlich kann ich nichts tun, und ich soll auch nichts tun. Ich muss glauben. Und ich muss aufgeben. Das, was ich bis jetzt getan, geleistet, worauf ich bis jetzt stolz bin. Die Rettung kommt aus dem Glauben an eine Person. Dieser Glaube beinhaltet, dass man an Jesus als den Sohn Gottes glaubt. Jesus ist der Sohn Gottes. Daran glaube ich. Und dieser Sohn Gottes ist imstande, meine Sünden zu vergeben. Er macht das einfach so. Es ist erstaunlich, wenn man in den Evangelien davon liest, wie er das macht. Das ist für ihn scheinbar eine Kleinigkeit. Jemanden gesund zu machen oder die Sünden zu vergeben, das ist so nach dem Motto, such dir es aus, was willst du lieber? Willst du gesund werden? Weißt du was, ich gebe dir die Sündenvergebung gleich mit. Jesus vergibt die Sünden, wenn wir an ihn glauben. Und Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, ja sogar der einzige Weg und die einzige Brücke überhaupt, die in den Himmel geht. Nicht das, was du tust, nicht das, was du geleistet hast, macht dich fähig, in den Himmel zu kommen, sondern der Glaube an die Person Jesus Christus. Es ist eigentlich eine sehr, sehr einfache Botschaft. Eine, die wir wahrscheinlich schon sehr, sehr oft gehört haben. Aber so einfach ist dieses Evangelium und deswegen meine ich auch, dass es so kinderleicht ist. Jesus selber sagt, wir sollen werden wie die Kinder, weil die verstehen das. Es ist gar nicht so kompliziert, in den Himmel zu kommen. Und diese Botschaft des Evangeliums ist gar nicht so theoretisch. Die können wir heute erleben, in dem Abendmahl, dass wir sehen und schmecken können, das Heil Gottes, die Errettung, können wir erleben. Aber auf der anderen Seite, die am Abendmahl teilnehmen, wir verkündigen diese Botschaft heute allen und wir bestätigen sie, dass dieses Heil wirklich existiert und vor allem, dass es wirklich funktioniert. Kinder Gottes sind Menschen, die das, was sie bislang geleistet haben, so wie Paulus, für Dreck geachtet haben und ihren Glauben auf eine Person gerichtet haben, auf Jesus Christus. Deswegen sind wir manchmal immer noch voller Fehler und verhalten uns manchmal nicht nett und nicht gut. Aber wir glauben an eine Person, die uns gerecht macht, die uns heilig macht, die der Weg geworden ist zum Vater. Jesus Christus. Amen. Lass uns aufstehen und noch gemeinsam diesen Herrn danken.